Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Der rumänische Präsident Nicolae Ciordan und die im Parlament vertretenen Parteien werden am 1. September erneut zu Gesprächen über die Ernennung des künftigen Ministerpräsidenten zusammenkommen. Das Staatsoberhaupt zeigt sich zuversichtlich, dass diesmal eine Mehrheit für eine stabile Regierung gefunden werden kann. Dann erklärte, dass er in den vergangenen Monaten auf eine weitere Nominierung verzichtet habe, weil eine wiederholte Ablehnung von Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten dem wirtschaftlichen Ansehen Rumäniens hätte schaden können. Die Möglichkeit einer technokratischen Regierung schließt Präsident Nicolae Ciordan diesmal aus. Seiner Einschätzung nach wird das künftige Kabinett vielmehr überwiegend aus Politikern bestehen. Nachdem die von dem liberalen Ilie Bolojan geführte Regierung im Mai gestürzt war, hatte Präsident Nicolae Ciordan mehrere Gesprächsrunden mit den im Parlament vertretenen Parteien einberufen, bislang jedoch ohne Ergebnis. 4 Monate nach Beginn der politischen Krise ist es den ehemaligen Koalitionspartnern noch immer nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Regierungsformel zu einigen. Das Gesetz zur Integrität im öffentlichen Bereich, das Präsident Nicolae Ciordan am Freitag unterzeichnet hat, nachdem es vor kurzem vom rumänischen Parlament verabschiedet worden war, ist inzwischen im Amtsblatt veröffentlicht worden. In einer Presseerklärung betonte das Staatsoberhaupt, dass er weiterhin an den Argumenten aus seiner Verfassungsbeschwerde festhalte. Diese hatte er beim Verfassungsgericht eingereicht, das die Beschwerde jedoch zurückgewiesen hatte. Nicolae Ciordan erklärte, unter anderen Umständen hätte er das Gesetz zur erneuten Beratung an das Parlament zurückverwiesen. Dies wäre möglich gewesen, wenn nicht das Risiko bestanden hätte, wegen einer verspäteten Verabschiedung die EU-Mittel aus dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan, kurz PNRR, zu verlieren und wenn ausreichend Zeit für eine ausführliche Debatte zur Verfügung gestanden hätte. Der Präsident forderte das Parlament allerdings auf, die Beratungen über das Gesetz in der Herbstsitzung wieder aufzunehmen und weiter zu vertiefen. Am Freitag unterzeichnete Nicolae Ciordan außerdem mehrere Gesetze, die bis zum 31. August in Kraft treten müssen. An diesem Tag läuft die Frist für die Erfüllung aller im PNRR vorgesehenen Meilensteine und Ziele ab. Dabei geht es unter anderem um Änderungen der Rechtsvorschriften zur Deinstitutionalisierung von Erwachsenen mit Behinderungen, um die Nutzung von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen in Industrie und Verkehr, um einen Aktionsplan zum Schutz der biologischen Vielfalt sowie um das Gesetz zum finanziellen und operativen Abschluss des PNRR. Die Mittel bedeuten für unser Land Entwicklung, Modernisierung und Fortschritt, erklärte Nicolae Ciordan weiter. Die größten Investitionen aus dem Programm seien in die Verbesserung der Straßen- und Schieneninfrastruktur, die energetische Sanierung von Gebäuden, den Bau und die Ausstattung medizinischer Einrichtungen sowie in bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen geflossen. Die Außenministerin Rumäniens, Oana Țoiu, hat am Freitag gemeinsam mit ihrer lettischen Amtskollegin, Baiba Brace, den neuen Sitz der rumänischen Botschaft in Riga eröffnet. Nach Angaben des rumänischen Außenministeriums findet die Eröffnung in einem Jubiläumsjahr für die bilateralen Beziehungen statt. In diesem Jahr jähren sich die diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und Lettland zum 105. Mal. Gleichzeitig sind 35 Jahre seit ihrer Wiederaufnahme vergangen. Diese erfolgte am 13. September 1991 nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands. Juana Soju verwies bei der Eröffnung auf die historischen Verbindungen und die gemeinsamen Werte, die beide Länder miteinander verbinden. Sie betonte die Bedeutung der neuen diplomatischen Vertretung für eine weitere Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit, unter anderem in den Bereichen Verteidigung, Cybersicherheit, strategische Kommunikation, Hochtechnologien, Energie und Landwirtschaft. Soweit die Meldungen.
Der Wochenspiegel.
Die rumänischen Abgeordneten haben am Mittwoch den Gesetzentwurf über den Abschluss des nationalen Aufbau- und Resilienzplans verabschiedet. Die darin vorgesehenen Reformen hätte der rumänische Staat auch ohne finanzielle Belohnung oder Anreize der Europäischen Union umsetzen müssen. Doch selbst unter diesen Umständen seien nicht alle abgeschlossen. So auch das Lohngesetz für den Staatssektor, zu dessen Verabschiedung Rumänien mehr als 4 Jahre Zeit hatte und das sich als völliger Fehlschlag erwies, da es zum Politikum wurde, stellten die Abgeordneten fest. Präsident Nikos Jordan, der in den vergangenen Monaten versucht hatte, zwischen den politischen Kräften im Parlament zu vermitteln, gab das offizielle Scheitern der Verhandlungen und den Verlust von 770 Millionen Euro im Zusammenhang mit diesem Meilenstein im Aufbauplan bekannt. Diese für das gesamte System des öffentlichen Dienstes entscheidende Reform hätte nicht jahrelang seit 2022 aufgeschoben werden dürfen, sagte Dan. Damit legte er nahe, dass die politische Verantwortung für das Fiasko gleichmäßig auf alle Parteien verteilt sei. Unerwähnt ließ er, dass das Arbeitsministerium in diesem gesamten Zeitraum von den Sozialdemokraten geführt wurde. Der Senat hat die Änderungen am Integritätsgesetz in der vom Abgeordnetenhaus verabschiedeten Fassung angenommen. Auch dieses Gesetz ist ein Meilenstein des Aufbauplans und muss bis zum 31. August in trockenen Tüchern sein. Das Gesetz führt öffentliche Angaben zu den finanziellen Interessen ein, die an die Stelle der Vermögens- und Interessenerklärungen treten sollen. Diese Angaben werden nun allerdings nicht mehr alle Daten aus den Erklärungen der Amtsträger enthalten. Beibehalten wurde eine umstrittene Vorschrift zur rückwirkenden Bestrafung von Mandatsträgern, die sich im Interessenkonflikt oder Unvereinbarkeit befinden, die von Linken und Nationalisten angeregt wurde. Das prominenteste Opfer dieser Bestimmung, die vom Verfassungsgericht gebilligt wurde, ist der Bürgermeister von Temeswar und USR-Vorsitzende Dominik Fritz, der sein Amt verlieren wird. Die Union stimmte gegen die neue Regelung. Sie erlaube es einer Parlamentsmehrheit, rückwirkend in ein durch Wahlen errungenes Mandat einzugreifen. Die Liberalen, die Koalitionspartner der USR, stimmten dafür, obwohl sie die Regelung für unmoralisch und falsch halten. Es gehe in erster Linie um das Geld, das das Land verlieren könnte, wenn das Gesetz nicht pünktlich in Kraft tritt, erklärten die Liberalen. Die Europäische Volkspartei und die Fraktion von Renew Europe im Europäischen Parlament hatten die EU-Kommission zuvor gewarnt, dass die Vorschrift in direktem Widerspruch zum EU-Recht steht, da Dominik Fritz deutscher Staatsbürger ist und in Rumänien auf Grundlage der Rechte gewählt wurde, die ihm der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union gewährt. In dieser Woche haben 2 Nachbarstaaten Rumäniens, die Ukraine und die Republik Moldau, am 24. bzw. am 27. August den 35. Jahrestag ihrer jeweiligen Unabhängigkeitserklärung begangen. Präsident Nikos Jordan war am Montag nicht bei den Feierlichkeiten in Kiew dabei, nahm jedoch online an der dortigen Sitzung der Koalition der Willigen, der Verbündeten der Ukraine teil. Es war eine willkommene Gelegenheit, unsere uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen, und wir haben die Gespräche über die Fertigstellung eines belastbaren Rahmens für Sicherheitsgarantien fortgesetzt, schrieb Dan auf der Plattform X. Am Donnerstag waren er und sein ukrainischer Amtskollege Volodymyr Zelensky dann Gäste der moldauischen Präsidentin Maya Sandu bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der Republik Moldau. Die drei Länder würden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Sicherheit fortsetzen, auch um Drohnenangriffe zu verhindern, erklärte Präsident Dan nach dem Dreiertreffen in Chișinău. Die Republik Moldau können sich glücklich schätzen, Nachbarn wie Rumänien und die Ukraine zu haben, sagte ihrerseits die Gastgeberin, Präsidentin Maya Sandu. Eine neue Affäre füllt in Rumänien das Sommerloch. Der dienstälteste Geheimdienstchef des Landes, Lucian Pahonțu, der seit mehr als zwei Jahrzehnten den Personenschutzdienst leitet, soll nach Recherchen des Investigativmediums Recorda zu den Securitate-Truppen gehört haben, die Nicolae Ceaușescu am Nachmittag des 21. Dezember 1989 zur Niederschlagung der in Bukarest ausgebrochenen Proteste entsandt hatte. Pahonțu soll in jener Nacht im Bereich einer Barrikade am Intercontinental-Hotel eingesetzt gewesen sein, wo bewaffnete Truppen 48 Menschen getötet und hunderte Demonstranten festgenommen haben. Er soll auch an den Ereignissen vom 13. Juni 1990 beteiligt gewesen sein, als Ordnungskräfte und Bergarbeiter auf dem Universitätsplatz in Bukarest hunderte Menschen verprügelten und festnahmen. Präsident Nicos Jordan wies die in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen den obersten Personenschützer zurück und sagte, dieser habe weder an der Niederschlagung der Demonstranten während der Revolution von 1989 noch an späteren Repressionen teilgenommen. Am Donnerstagabend ist im Schwarzen Meer in der ausschließlichen Wirtschaftszone Rumäniens ein Handelsschiff in Brand geraten. An Bord befanden sich 12 Besatzungsmitglieder. Ein Seemann wurde schwer verletzt. Die Crew wurde von der Küstenwache gerettet. Nach Angaben offizieller Quellen fuhr das Schiff unter der Flagge der Dominikanischen Republik. Präsident Dan sagte, das Schiff sei getroffen worden, allerdings sei derzeit nicht bekannt, von wem. Sollte sich nach den laufenden Untersuchungen herausstellen, dass der Vorfall die Folge eines Angriffs ist, wäre dies der schwerste mit dem Ukraine-Krieg verbundene Zwischenfall an der rumänischen Küste in dieser Woche, nachdem täglich Drohnen entdeckt worden waren, auch im Bereich der Touristenstrände.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
Bukarest hat einen neuen Ort für zeitgenössische Kunst. Das Kunstpavillon Art Safari ist in sein neues Zuhause am Amseeplatz im Zentrum der rumänischen Hauptstadt gezogen. Zum Auftakt der Saison 2026 präsentiert das Art Safari New Museum Ausstellungen zur rumänischen und internationalen Kunst. Darunter eine ungewöhnliche Annäherung an den Nationaldichter Mihai Eminescu. Das ist Thema der heutigen Kulturchronik. Verantwortliche Redakteure waren Eugen Kojokariu und Ion Puikan. Ich heiße Alex Terescu. Das neue Art Safari New Museum versteht sich als urbanes Museum für Gegenwartskultur. Ein Ort, an dem Kunst, Stadt und Publikum miteinander ins Gespräch kommen sollen. Untergebracht ist das Projekt in einem Gebäude am Amseeplatz, das 11 Jahre lang leer stand und nun vollständig umgestaltet wurde. Die Generaldirektorin von Art Safari, Ioana Ciocan, spricht von einem Neuanfang für das Kunstpavillon.
Wir
sind an den Amseeplatz Nummer 13 gezogen, in ein Gebäude, das von der Architektin Diana Nicolae komplett neu gestaltet wurde. Es ist mutig, von der Stadtverwaltung des ersten Bezirks ein 11 Jahre lang verlassenes Haus wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen und daraus ein Museum zu machen. Wir beginnen die neue Saison mit mehreren Bereichen gleichzeitig. Einem Museums-, einem historischen, einem zeitgenössischen und einem internationalen Pavillon. Die Besucher bewegen sich dabei von Etage zu Etage durch verschiedene Epochen und Ausdrucksformen der rumänischen Kunst. Im historischen Pavillon steht der Maler und Grafiker Nicolae Vermont im Mittelpunkt. Eine Etage tiefer begegnet man Mihai Eminescu und noch weiter unten führt der Weg in die zeitgenössische Kunst des Malers Felix Aftene. Ioana Ciocan beschreibt das Konzept als kulturelle Reise durch Vergangenheit und Gegenwart. Die Geschichte von Nicolae Vermont ist faszinierend. Durch die Zusammenarbeit mit der Bibliothek der Rumänischen Akademie konnten wichtige Dokumente gezeigt werden, die sein kompliziertes Leben in Rumänien nachzeichnen. Bei Mihai Eminescu wiederum zeigen wir bislang unveröffentlichte Dokumente aus den vergangenen 160 Jahren, aber auch zeitgenössische Kunstwerke, die eigens für Art Safari entstanden sind. Und im zeitgenössischen Pavillon präsentiert Felix Aftene einen Überblick über 30 Jahre seines künstlerischen Schaffens. Eine der wichtigsten Ausstellungen der Saison trägt den Titel R. Eminescu, der rationale Dichter. Sie widmet sich Mihai Eminescu, der als bedeutendster Dichter Rumäniens gilt. Die Ausstellung versucht, den Schriftsteller nicht nur als romantische Kultfigur zu zeigen, sondern auch als intellektuellen Denker seiner Zeit. Der Kunsthistoriker Erwin Kessler, Generaldirektor des Nationalen Kunstmuseums Rumäniens und Mitkurator der Ausstellung, erklärt den Ansatz. R. Eminescu, der rationale Dichter, ist zunächst eine Art Inventur. Zum ersten Mal versuchen wir, die Darstellungen Eminescus in der rumänischen Bildkunst systematisch zusammenzuführen. Die Ausstellung zeigt rund 400 Werke, ausgewählt aus vermutlich zehntausenden Darstellungen. Eminescu ist bis heute der größte visuelle Mythos der rumänischen Kultur. Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut und zeigt, wie sich das Bild Eminescus im Lauf der Jahrzehnte verändert hat, vom romantischen Poeten des 19. Jahrhunderts bis hin zur politischen Vereinnahmung im Kommunismus und den kritischen Neuinterpretationen der Gegenwart. Erwin Kessler beschreibt diese Entwicklung so. Im späten 19. Jahrhundert entstand zunächst das Bild des romantischen, empfindsamen Dichters. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich daraus die Vorstellung eines dunklen, komplexen Genies. Während der kommunistischen Zeit wurde Eminescu dann politisch umgedeutet und vor allem als sozialer und nationaler Dichter präsentiert. Nach 1989 wiederum begann eine Phase kritischer Neubewertungen und künstlerischer Dekonstruktionen des Eminescu-Mythos. Für Kessler liegt genau darin die Herausforderung, Eminescu sei in Rumänien über Jahrzehnte zu einer übermächtigen kulturellen Ikone geworden. Zum Abschluss warnt der Kunsthistoriker deshalb auch vor den Risiken eines allzu starren Kults um den Nationaldichter. Schon kurz nach seinem Tod begann diese enorme Überhöhung seiner Figur. Durch die ständige Wiederholung wurde Eminescu zum festen kulturellen Kanon. Aber jeder Kanon birgt auch eine Gefahr. Die neue Saison im Art Safari New Museum läuft noch bis zum 19. Juli. Neben rumänischer Kunst sind dort auch internationale Projekte des Tschechischen Zentrums und des Goethe-Instituts zu sehen. Meine Damen und Herren, Sie hörten unsere heutige Kulturchronik.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörerfreunde, die heutige Musiksendung widmen wir einer außergewöhnlichen Stimme der rumänischen Musik.
Aura Urzicianu. Jazz-Sängerin und Komponistin. Wir hören sie zu Beginn der Rubrik mit einem repräsentativen traditionellen Lied aus dem Süden Rumäniens, aus der Region Valahai, Pedal Pela Cornățel.
Torul mărunțel cu dragostea după el. Trece dorul mărunțel cu dragostea după el. Foaie verde ghidițel mai pe de-al pe la cornățel. Foaie verde ghidițel mai pe de-al pe la cornățel.
Pedal pela Cornețel var eines der Lieder, die Maria Tănase in Paris für Constantin Brâncuș sang. Man sagt, dass der große rumänische Bildhauer von der Stimme und der Interpretation rumänischer Volkslieder von Maria Tănase sehr fasziniert war. Das Lied Pedal pe la Cornățel haben wir Ihnen nun in einer neuen musikalischen Form vorgestellt, in einer besonderen Interpretation von Aura Urzicianu. Es wurde auf der legendären LP mit dem Titel Seara de Jazz cu Aura, Jazzabend mit Aura, aufgenommen, deren erste Ausgabe im Februar 1994 erschien. Die Künstlerin wurde an den beiden Nachmittagen, an denen die Aufnahmen stattfanden, vom Septetul București begleitet, einer Band hervorragender Instrumentalisten. Ein bekannter Veranstalter beschrieb die Stücke des Albums als Jazz mit rumänischer Inspiration und Atmosphäre. Doch wer ist Aura Urzicianu? Sie wurde am 14. Dezember 1946 in Bukarest geboren. Sie wuchs umgeben von Musik auf und begann im Alter von 5 Jahren unter der Anleitung ihres eigenen Vaters Nelu Urzicianu, ehemaliger Geiger im Rundfunkorchester und Geigenlehrer, klassische Violine zu studieren. Mit 8 Jahren wünschte sich Aura bereits, Sängerin zu werden. Ihr Vater war sehr streng mit ihr und ihren Brüdern. Zu Hause wurde ausschließlich klassische Musik gehört. Mit nur 14 Jahren feierte Aura ihr Fernsehdebüt. Die Anfänge der musikalischen Karriere von Aura Urzicianu sind mit der Popmusik verbunden, die sie in Kulturhäusern interpretierte. Wir hören nun Aura Urzicianu mit einem eigenen Lied, das gegen Ende der 80er Jahre veröffentlicht wurde und den Titel Crez trägt. Thank you. Mit 16 Jahren wurde Auraur Sichano in der Show Jazz, Jazz, Jazz am Staatlichen Jüdischen Theater engagiert, gemeinsam mit weiteren bedeutenden Namen des rumänischen Jazz. Dem Pianisten Ianchi Kărăși, dem Kontrabassisten Johnny Răducanu und dem Schlagzeuger Miki Mănăilă. Im Jazz machte sie besonders mit einer Bearbeitung der rumänischen Rhapsodie Nummer 1 von George Enescu auf sich aufmerksam. Ein Jahr später ging Auraur Sichanu mit demselben von Ianchi Kărăși geleiteten Trio auf ihre erste Tournee nach Russland. Dann traten sie in Israel auf und während einer Deutschland-Tournee wurde sie von einem Vertreter einer Agentur gehört, der ihr vorschlug, gemeinsam mit einem deutschen Trio-Jazz zu singen. Dort erhielt sie nach einer Fernsehsendung, in der sie Jazz interpretierte, von einem Produzenten des kanadischen Senders Canadian Broadcasting Corporation ein Angebot für einen Fernsehvertrag sowie eine Radioshow. Sie unterschrieb und gelangte so nach Kanada. Ihre internationale Karriere begann also von Anfang an explosionsartig. Im Alter von 24 Jahren, also im Jahr 1970, begann Auraur Sichanu die Zusammenarbeit mit dem international renommierten Musiker Duke Ellington, mit dessen Künstleragentur sie einen 6-Jahres-Vertrag unterzeichnete. An der Seite des großen amerikanischen Künstlers stand sie gemeinsam mit Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Mel Lewis und Sarah Vaughan auf der Bühne. Sie setzte ihre weltweiten Tourneen mit dem Orchester von Duke Ellington bis 1974 fort, als der amerikanische Künstler verstarb. Später lud Quincy Jones sie ein, mit ihm und seinem Orchester aufzutreten. 2 Jahre lang tourte sie durch die USA und Japan. Danach beendete sie diese Zusammenarbeit und unterschrieb einen Vertrag mit dem von Ted Jones geleiteten Orchester sowie mit dem Mel Lewis Orchestra. Mit ihnen trat sie im New Yorker Jazzclub Village Vanguard auf und ging auf Tourneen durch die USA und Europa. In den 80er Jahren entwickelte Auraur Sichanu ein neues Konzert- und Tournee-Format. Aura im Trio-Format mit eigenem Quintett sowie in symphonischer Besetzung, angepasst an jedes Lied und jede Stadt der jeweiligen Tournee. In dieser Zeit kehrte sie alle 2 bis 3 Jahre nach Rumänien zurück, mit Fernsehauftritten, Konzerten sowie Aufnahmen für Radio und Elektrekord. Ihr Repertoire umfasst Popmusik, Jazz und Folklore, darunter sowohl eigene Kompositionen als auch Werke rumänischer Komponisten. Seit 2010 lebt Auraur Sichanu dauerhaft in Kanada. Ihr letzter Auftritt auf einer Bühne in Rumänien fand 2018 statt, auf Einladung von Radio Romania im Rahmen der Jazz-Sektion des Festivals Radiro. Zum Schluss der heutigen Musiksendung hören wir ein weiteres Lied aus dem Jahr 2001, komponiert von Auraur Sichanu, Vorbe de Dragoste, Liebesworte.
De nou, de nou, pentru a te opri în loc. și să nu mă poți strivi. Să vrei iubirea, dar nici când să n-o găsești. Și cât în viața ta ai dat atâta să primești, te vei uita, privirea vei împătrâni. Sufletul se va sfârși, dar niciodată nu mai știi că te-am chemat. Și între noi va tăi nespus acest păcat. Aș face râul tău de noi, de noi, pentru a te opri în loc. M-aș face ia ta de chirbătut, chirbătut, pentru a nu te fi pierdut. M-aș face glasul rău, vorba ta, vorba ta, doar pentru a te mângâia. M-aș face în urmii, scândându-mi, scândându-mi, toate dorul tău să cânt.
International.
Nun ist, meine Damen und Herren, der Moment der Rückschau da. Wir lassen Sie die besten Stücke nachhören, die von Montag bis Freitag in unseren Sendungen gebracht wurden und die Sie aus dem einen oder dem anderen Grund vielleicht verpasst haben.
Weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Es gibt Werke, die übersehen werden, weil unmittelbar daneben ein bekannterer Name steht. Theodor Brauner, von Freunden Teddy gerufen, ist dafür ein Musterbeispiel. Über Jahrzehnte hinweg erschien er, wenn er überhaupt erwähnt wurde, als Bruder des Surrealisten Victor Brauner, eines der international sichtbarsten rumänischen Maler. Dass hier ein Fotograf mit eigener Handschrift und beträchtlichem Experimentiertrieb zu entdecken war, sprach sich erst spät herum. Zur Welt kam er am 20. März 1914 in Wien. Die rumänische Familie kehrte bald nach seiner Geburt zurück und wohnte ab 1918 in Bukarest. Schon als 13-Jähriger brachte er mit Freunden die Zeitschrift Fiunk heraus. 1929 fand er Anschluss an den Kreis um Alge, zu dem Paul Poun und Gerasim Luca gehörten. Eine Jugendlaune war das nicht. Die Alge-Leute bildeten den schärfsten Flügel der rumänischen Avantgarde und aus ihnen ging später der Kern der Bukarester Surrealistengruppe hervor. In dieselben Jahre fällt seine Erfindung. 1934 entwickelte Brauner ein Verfahren, dem er den Namen Solarfix gab. Fotogramme ohne Kamera unmittelbar dem Sonnenlicht abgewonnen. Das kameralose Bild gab es seit den 1830er Jahren. Man Ray und Laszlo Moholy-Nagy hatten es in den 20er Jahren wiederbelebt. Brauner aber blieb ein Leben lang dabei und führte es in eine sehr eigene bildpoetische Richtung. Seine Solarfixe zeigen keine bloßen Umrisse von Gegenständen. Es sind mit Licht geschriebene Gebilde, in denen das Material selbst das Wort ergreift. Dann holte ihn die Geschichte ein. 1942 verließ er Rumänien per Schiff zusammen mit einer kleinen Gruppe von Flüchtlingen. Nach einer sechsmonatigen Irrfahrt erreichte er Beirut, wurde dort von den Briten festgenommen und nach Zypern gebracht, wo er 2 Jahre in Internierung verbrachte. 1944 kam er nach Tel Aviv. Die Route ist typisch für rumänische Juden dieser Jahre. Sie riss ihn zugleich aus der Bukarester Gruppe heraus, deren wichtigste Ziel gerade erst anbrach. Gerasim Lucas, Le Vampire Passif, 1945 in Bukarest erschienen, trug noch Fotografien von ihm. In Palästina lebte er ab 1945 von Reportagearbeit für die Presse und kam Robert Capa nahe, ohne die Solarfixe aufzugeben. 1952 waren sie unter dem Titel Saturnalia im Haus der Künstler in Jerusalem zu sehen. Im selben Jahr hielt er sich in Paris auf und fotografierte dort die surrealistische Gruppe. Aus dieser Phase stammt auch ein merkwürdiges Vorhaben. 1954 begann er an einer Bildergeschichte zu arbeiten, die 1962 unter dem Titel Silent Visitor erschien. Das bebilderte Protokoll einer kleptomanischen Fledermaus. Damit überhaupt Aufnahmen zustande kamen, baute er eine Apparatur, mit der das Tier seine Diebstähle selbst auslöste und ablichtete. Witz, Geduld und technische Bastelei. Darin steckt viel von diesem Mann. Ende 1956 zog er nach einer Scheidung nach Frankreich. Ein Jahr lang wohnte er in Montmartre bei Victor, den er seit den 30er Jahren nicht gesehen hatte. Danach ließ er sich südlich von Paris nieder. Dort zog er, wieder verheiratet, seine beiden Töchter Dana und Marion Gross. In Paris entstand die Serie der Mask, anthropomorphe Aufnahmen, die den Dingen unserer Umgebung planmäßig eine poetische Existenz zusprachen. 1972 zeigte François Truffaut seinen Experimentalfilm Le Masque. Am 7. März 2000 starb Theodor Brauner in Issy-les-Moulineaux. Die Anerkennung kam nach seinem Tod. 2001 stellten die Ubu Gallery und die Janos Gad Gallery in New York seine Solarfixe und Masken aus. 2011 gab es in Paris gleich 3 Hommagen, in der Galerie Alain Le Gaillard, in der Galerie Le Minotaure und am Rumänischen Kulturinstitut. Zurück bleibt das Bild eines kurzsichtigen, wortkargen Mannes, der die Verschwiegenheit fast schon kultivierte und die Dunkelkammer wie ein Labor benutzte, nicht um die Welt abzubilden, sondern um ihr eine zweite poetische abzuringen.
Der Naturpark Vökerecht, gegründet im Jahr 2016, ist das erste städtische Naturschutzgebiet in Rumänien und gleichzeitig eines der wertvollsten Ökosysteme seiner Art in Europa. Auf rund 183 Hektar, mitten in einem dicht besiedelten Gebiet der Hauptstadt, bietet er Hunderten von Tierarten ein Zuhause, darunter über 180 Vogelarten. Um diese grüne Oase zu schützen, hat die Parkverwaltung nun eine weitere Aufräumaktion organisiert. Es ist bereits die 3. in dieser Saison. Mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Daniel Ohner. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olar. Die Bilanz des Tages. 10 Säcke Müll haben die Freiwilligen gesammelt. Laut der Parkleitung ist das deutlich weniger als bei vergangenen Aktionen. Ein klares Zeichen dafür, dass die Besucher verantwortungsbewusster werden. Unterstützt wurde der Einsatz von Menschen jeden Alters. Ihr einziger Antrieb, den Erhalt dieser Grünfläche zu sichern, wie uns eine der Teilnehmerinnen verrät. Aus Leidenschaft für die Natur wollen wir helfen, damit es hier schön und sauber bleibt. Wir möchten das bewahren, was wir haben. Dass der Park diesmal sauberer war, ist ein ermutigendes Signal für die Gemeinschaft. Für viele Bukarester ist ehrenamtliches Engagement mittlerweile der wichtigste Weg, sich direkt für den Umweltschutz einzusetzen. Die Begeisterung und die schnelle Hilfsbereitschaft sind so groß, dass man dafür auch das frühe Aufstehen am Wochenende gerne in Kauf nimmt, wie eine andere freiwillige Helferin erklärt. Es ist wirklich sehr früh am Morgen und es hat mich ein wenig Überwindung gekostet, aber ich liebe die Natur. Als ich von Freunden gehört habe, dass diese Aktion stattfindet, habe ich mich sofort angemeldet. Für mich war das einfach eine selbstverständliche Geste. Neben dem Müllsammeln gab es noch ein weiteres wichtiges Ziel. Das gezielte Aufspüren und Entfernen von Ambrosia, einer Pflanze, die starke Allergien auslöst. Um die natürlichen Lebensräume und die heimische Vegetation nicht zu stören, wurde vorsichtig und per Hand gearbeitet. Ein essentieller Schritt, nicht nur für das ökologische Gleichgewicht, sondern auch für die Gesundheit der Bevölkerung. Dazu Mircea Calnegru, der Direktor der Parkverwaltung Văcărești. Wir haben dieses Jahr schon zwei Aktionen zur Ambrosia-Bekämpfung organisiert. Dennoch gab es noch Pflanzen, die wir nicht erwischt hatten. Wir versuchen, die Ausbreitung der Pollen und die damit verbundenen Allergien so gut es geht zu verhindern. Heute Morgen erlebten wir eine schöne Überraschung. Es kamen nicht nur erwachsene Freiwillige, sondern auch Kinder und Senioren zusammen mit ihren Familien. Das freut uns enorm. Es zeigt uns, dass der Naturpark Văcărești die Menschen zusammenbringt. Nicht nur zur ehrenamtlichen Arbeit, sondern auch einfach, um Gemeinschaft zu erleben. Immer mehr Anwohner packen mit an. Ob als Privatpersonen oder über Unternehmen. Das zeigt, rund um den Park ist eine feste Gemeinschaft entstanden. Solche gemeinsamen Bemühungen beweisen, dass Umweltschutz weit über einzelne Aktionen hinausgeht. Er ist zu einem langfristigen Modell für Bildung, Bürgersinn und verantwortungsvolle Erholung geworden.
In der Geschichte wurden Kriege stets auch mit anderen als militärischen Mitteln geführt. Spionage, Sabotage, Einflussnahme und Propaganda nutzten ihre Möglichkeiten, um den Ausgang von Konflikten, in die Armeen verwickelt waren, zu beeinflussen. Das Radio war auch ein Schauplatz des unsichtbaren Krieges, wie der Zweite Weltkrieg in der Fachliteratur genannt wurde. Radiopropaganda beschränkte sich nicht auf einfache rhetorische Manöver zur Demobilisierung des Gegners. Sie umfasste auch Techniken zur gezielten Bearbeitung von Nachrichten und Kommentaren. Die Überwachung von Radiosendern trug ebenfalls zur Propaganda bei. Zu diesem Thema hören Sie einen Beitrag von Stelio Lambro in unserer Reihe Pro Memoria. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Rumänien vom 22. Juni 1941 bis zum 23. August 1944 an der Seite der Achsenmächte. Nach dem 23. August 1944 befand sich das Land im UN-Lager. Die Radiosendungen wurden intensiv überwacht und Marietta Albert, eine ethnische Deutsche aus Rumänien, arbeitete an der Erstellung informativer Zusammenfassungen, wie sie 1998 dem Zentrum für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks gestand.
Condițiile pentru recepție.
Die Empfangsbedingungen für Radiosender sind immer am günstigsten in der Nähe eines Sees, in der Nähe von Wasser. Dort empfängt man am besten. Und aus diesem Grund befand sich unsere Radioredaktion in Berlin direkt am Wannseeufer. Dort stand ein sehr großes Gebäude, das früher ein großes Hotelrestaurant gewesen war. Wir hörten dort diese Sender. Wir hörten hauptsächlich London, Moskau, Bari und Ljubljana. Ich hörte sie auf Rumänisch, aber parallel auch auf Deutsch. Marietta Albert hatte einen Vorteil, der ihre Arbeit erleichterte. Ich hatte das Glück, rumänische Kurzschrift zu beherrschen und konnte die Sendungen der Sender stenografieren. So konnte ich genau verstehen, was gesendet wurde. Nicht alle meine Kollegen konnten Kurzschrift, andere machten sich so gut es ging Notizen. Nachdem ich Kurzschrift gelernt hatte, standen mir Schreibkräfte zur Verfügung, denen ich die Texte diktierte. Aber ich musste auch übersetzen. Ich ging so vor. Die Notizen wurden in Rumänisch stenografiert, die ich dann sofort für die Schreibmaschine übersetzte. Die von mir getippten Notizen gingen an das Außenministerium an Ribbentrop und an das Propagandaministerium an Goebbels. Obwohl Rumänien und Deutschland Verbündete waren, behielten sie einander genau im Auge. Marietta Albert. Ich hörte oft Radio Bukarest, denn die Deutschen kontrollierten Rumänien, obwohl es von ihnen besetzt war. Ich hörte oft Bukarest. Ich erinnere mich zum Beispiel, als Marschall Antonescu eine Rede hielt und ich ihm folgen musste. Ich begann sofort mit Stenografie und übersetzte. 2 Jahre später, 1941, zog Marietta Albert nach Bukarest.
Exact același serviciu.
Ich hatte genau denselben Job. Ich hörte Radiosender, genau wie in Berlin. Unser Büro lag direkt am Wasser, wie ich schon beschrieben habe, am Ufer des Snagovsees. Es war ein großes, zweistöckiges Gebäude am Ufer des Sees, wo viele Villen standen. Sehr wohlhabende Leute hatten dort große Villen gebaut, aber unser Gebäude war anders, keine Luxusvilla. Es war ein hohes Gebäude mit mindestens einem Stockwerk. Ich weiß nicht, wem es gehörte, denn es war keine Luxusvilla wie die rechts und links. Die Überwachung in Bukarest war eine Kopie der Berliner Überwachung.
La București a fost tot așa asemănător ca la Berlin.
In Bukarest war es ähnlich wie in Berlin. In Berlin gab es beispielsweise viele kleine Räume, und in jedem Raum stand ein großes Blaupunktradio. Alle Nationen waren vertreten und hörten alle Sprachen. Ich war im Raum für rumänische und deutsche Sender, aber es gab auch Räume für Englisch, Französisch, Russisch, für alle Sprachen der Welt. So war es in Berlin und etwas bescheidener auch hier in Snagov, wo es ebenfalls viele Räume gab. Die Überwachung der Radiosender erfolgte sowohl für befreundete als auch für feindliche Sender. Marietta Albert. Ich hörte deutsche und rumänische Sender, andere hörten in anderen Sprachen. Für Englisch gab es zum Beispiel separate Räume mit Blaupunktradios. In Bukarest machte ich das Gleiche. Ich fertigte Stenografie an und übersetzte die Notizen dann wortgetreu. Das Material ging von Snagov, wo wir daran arbeiteten, zur deutschen Gesandtschaft in Bukarest. Die Überwachung des Radios im Zweiten Weltkrieg war ein Kampf in den Ätherwellen. Ein Kampf, den die Armeen zwar gewannen, aber mit Hilfe der Massenmedien.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.